Morgen, es ist Samstag, der 10. Januar 2026 und ihr hört Nacktes Niveau. Den Podcast für alle ohne Schließfach mit Hochzeitsgold. Den Podcast, den Braungrüne wie Daniel Günther zu gern verbieten würden. Mein Name ist schon wieder Paul Brandenburg und auch meine Bitte kennt ihr die um euer Geld. Denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren und darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und ich wähle meine heutige Runde, denn aus Hamburg wieder im Haus ist der Fernsehproduzent und YouTuber Boris Brandt und aus Österreich die Frau, die zumindest ein Berliner immer unter Strom hält. Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch, ihr beiden.
Hallo.
Guten Morgen.
Es ist in Deutschland offensichtlich die Katastrophe schlechthin eingetreten. Das Jahrhundertereignis überhaupt. Es ist zu etwas völlig Neuartigem gekommen. Es schneit. Und in meiner alten Heimatstadt Berlin, da sind sage und schreibe 2 Zentimeter Neuschnee am Freitag angesagt gewesen. Und das führt selbstverständlich dazu, den Safety First. Ja. Im Stadtstaat Kai Wegner, in dem einfach nichts über Sicherheit und sofortige Hilfeleistung geht, da wurde die Schulpflicht ausgesetzt. In Brandenburg übrigens auch. Da ist gerade die Koalition zerbrochen, vielleicht ja auch ein Omen. Jedenfalls, die Schulpflicht wurde ausgesetzt, damit niemand den lebensgefährlichen Weg von 2 Zentimeter Neuschneedurchflügung auf sich nehmen muss, um in die Schule zu gehen.
Meine Frage. Aber die Tennishallen sind noch offen, ne?
Lustig, dass du fragst, aber da kommen wir später noch zu. Meine Frage an euch, ganz ernst gemeint. Wo wird im Sommer, ja, der wird natürlich der heißeste Sommer aller Zeiten werden, das seit Schaffung des Universums. Ab wo wird, in welcher Temperaturgrenze wird im Sommer die Katastrophengrenze wohl liegen? Weil es ist ja vollkommen klar, wenn jetzt bei 2 Zentimeter Neuschnee die Bahn ihr ohnehin nicht vorhandenes Verkehrsangebot aussetzt und Berlin die Schulpflicht abschafft, dann wird es ja im Sommer auch wieder der Grund sein, warum man die Restinsassen nicht mehr beschulen möchte. Und ich frage mich eigentlich nur, sind das so 20 Grad, sind das 25 Grad, sind schon 19 Grad, Milena? Also was werden Sie sich im Sommer ausdenken oder im Frühjahr vielleicht? Vielleicht gibt es völlig neue Frühjahrswetterzustände, deren Gefahr wir bisher noch nicht erkannt haben.
Oh Gott, die Krokusse blühen. Oh mein Gott.
Die sind giftig,
ja,
oder?
Ja, Wahnsinn. Ja, so mal sofort schulfrei für alle Krokuskinder. Nee, ich denke, eine 2 sollte schon davor sein, so ab 22 Grad. Könnte okay. Hitzefrei ausgerufen werden. Ich habe gehört, das wird schon diskutiert in der Deutschen Einheitspartei. Kurz gesprochen Depp. Und, also da sind schon ganze Arbeitskreise da zugegen, um zu überlegen, wie man das machen kann. Und das online, dann wird das auf Online-Schooling umgestellt.
Ja, ab 22 ist auch so. Grad. Betrifft mal wieder, betrifft mein Kind tatsächlich auch so. Ja.
Ach so, ja?
Mhm.
Okay. Ja. Du kriegst auch ein schlaues Kind, ne? Geht das in Berlin zur Schule?
Das ist ein schwieriges und schmerzhaftes Thema. Ja. Boris, ich weiß nicht, in Hamburg ist ja die einzige Stadt Deutschlands, die in der Rangliste der katastrophalen Schulen oder der katastrophalen Bildungssysteme vielleicht noch vor Berlin legen könnte. Die beiden nehmen sich meist nicht viel. Also Hamburg und Berlin haben ähnliche desolate Bildungssysteme. Was ist dein Tipp? Was wird im Frühjahr, im Sommer so die Grenze oder der Auslöser sein, warum man mal wieder die Schule aussetzt? Oder vielleicht gar nicht?
Ja, ich darf erstmal ganz kurz nochmal darauf hinweisen, während ihr da mit lächerlichen 2 Zentimetern rum experimentiert, ist der Hamburger hat einen längeren, sagt man so.
Mhm.
Bei uns sind hier 15 Zentimeter
oh.
Schnee.
Ja, nein.
Es ist, also wenn
ein Mann das sagt, ist das immer gelogen.
deswegen erwähne ich das nochmal.
Also 15 Zentimeter, so etwa ein Finger dick, ja.
Ja, was eben 15 Zentimeter ist. Da müsst ihr auch jetzt nicht lachen drüber oder dazwischen reden. Jeder weiß, was ich meine. Mhm. So, bitteschön. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Einheit, wie in Hamburg gemessen wird im Frühjahr jetzt. Das wird neu eingeführt und zwar nimmt man einfach die Berliner 2 Zentimeter und wenn die innerhalb von 3 Minuten schmilzen, dann ist schulfrei.
Das ist ganz Hamburger Modell, ja? Oder?
Ja, das ist Überschwemmung.
Ja, und ansonsten ist es so, was die Schule in Hamburg angeht, ich bin ja selber, jetzt habe ich wieder die Gelegenheit, ein bisschen rumzuprotzen, ich bin Schulpate in einer Schule in Bargteheide. Eine wunderbare große Gesamtschule, die machen viele tolle Sachen.
Das heißt, du erpresst sie und drohst ihnen an und machst ihnen Angebote, die sie nicht ablehnen können, oder?
Ich gehe zum Beispiel dahin und dann mache ich da, habe ich neulich gerade, also das neulich ist auch schon wieder ein halbes Jahr her, habe ich einen Lesetag gemacht, um sozusagen lesen und das Buch voranzubringen und hatte blöderweise ein Buch von Vince Ebert dabei, weil ich mir dachte,
so ein Zufall.
Musste den Kindern auch mal. Also die Idee war, dass ich den Kindern sage, guck mal, es gibt viel verschiedene Meinungen, die muss man aushalten, damit muss man sich beschäftigen. Ich schwör's euch, innerhalb von 3 Minuten haben so drei renitente Jugendliche, die da zusammensaßen, auch die so ein bisschen so Schulsprechermentalität gleich gesagt hier, ob ich denn ein rechter Dümpel sei. Ich weiß nicht, was ein Dümpel ist, aber ein rechter Dümpel. Und dann gab es tatsächlich da schwere Diskussionen und so. Insofern, das Schulsystem in Hamburg ist nicht auf dem Weg nach oben. Das kann man sagen, es ist deutlich auf dem Weg nach unten.
2 Zentimeter.
Wie nennst du deinen Schulpaten? Ja. Ja. Komm mal her.
Er ist ein rechter Dümpel.
Ja, gut. Also wir schauen, wie es weitergehen wird mit den Entschuldigungen für die Aussetzung der Schule. In Berlin hat man da ja eine ganze Latte, um in eurer Diktion zu bleiben. Da wird sicherlich noch was kommen. Etwas ernster oder sagen wir etwas ähnlich überraschend vermutlich und etwas ernster wird es in Nicolas Maduro ergangen sein. Über ihn vermeldet das Weiße Haus, der Regierungssitz der USA, um 5.27 Uhr Ortszeit am 3. Januar 2026 auf X. Nicolas Maduro ist an Bord der USS Iwo Jima. Und das markierte das Ende der, manche sagen Geiselnahme, andere sagen Extraktion und Verhaftung, wieder andere sagen Invasionsmaßnahme der USA in Venezuela, die sich lange abzeichnete. Die USA haben eine Seeblockade über Venezuela schon lange durchgeführt und drohten immer wieder mit einer Invasion. Das haben sie zum Teil jetzt wahrgemacht. Größere Truppenverbände scheinen nicht vor Ort verblieben zu sein. Es wurde sogar vermeldet, keinerlei amerikanische Opfer während dieses Militärschlages. Dafür circa 30 bis 50, die Zahlen wechseln. Tote Soldaten auf venezolanischer Seite und darunter einige Kubaner wohl, die als Leibwache Maduros dienten. Kurz vor dieser Aktion hatte Maduro noch chinesische und russische Diplomaten und Wirtschaftsvertreter empfangen und kurz nach dieser Aktion, Potzblitz und wer hätte es gedacht, vermeldeten Wirtschaftsticker, dass amerikanische Banken, darunter JP Morgan, sich schon Silberminen dort gesichert hätten, die neue Interimsregierung Öl an die USA abgeben werde. Und von nun an die Venezuela, Milena, unter Verwaltung der USA stehe, so lange, bis man einen rechtmäßigen Übergang organisieren könne. Sinngemäßes Zitat Ende. Donald Trump hat auf die Pauke gehauen und die Welt hat reagiert diese Woche. Es beherrschte alle Nachrichten.
Mhm. Und es ist ja ganz interessant, das Warum. Ja, es gibt ja, wie gesagt, du hast es selber gesagt, gerade follow the money, es geht um Silberminen, es geht um Öl, aber ich glaube, es geht in erster Linie um den Petrodollar, der ziemlich stark angegriffen ist. Also der Petrodollar, den hat Henry Kissinger 1974 mit Saudi-Arabien beschlossen. Alle Öllieferungen in Dollar, dafür militärischer Schutz für die Saudis. Und dieser Petrodollar hat den USA erlaubt, Dollars en masse zu drucken und hat im Grunde auch für den amerikanischen Wohlstand mitgesorgt. Ja? Und dieser Petrodollar ist in Gefahr auch durch die Gründung von BRICS. Mhm. Und Venezuela hat das mitgemacht. Also das Land mit den größten Ölreserven der Welt hat ja schon 2018 verkündet, es wolle raus aus dem Dollarsystem. Und seitdem wird das Öl in allen möglichen Währungen außer Dollar verkauft, vor allem in chinesischen Yuan. Und Venezuela hat ja auch die Aufnahme in die BRICS-Staaten beantragt. So. Und das kann Trump, so wie andere Präsidenten vor ihm, auch nicht unbedingt zulassen aus amerikanischer Sicht. Es ist ja nicht das erste Mal, dass die USA ihre Ölwährung verteidigen. Also ich habe nachgelesen, Saddam Hussein hat 2000 angekündigt, dass der Irak sein Öl künftig in Euro statt in Dollar verkaufen wird. Und 2009 hat Gaddafi aus Libyen eine goldgedeckte afrikanische Währung namens Golddinar für den Ölhandel vorgeschlagen. Und aus geleakten Mails von Hillary Clinton soll hervorgehen, dass das der Hauptgrund für den Angriff auf Libyen war. Ja, ja, und was mit Saddam passiert ist, das wissen wir ja auch. Und Maduro, der hatte jetzt 5-mal mehr Öl als Saddam und Gaddafi zusammen. Und Partnerschaften mit China, Russland und Iran, also den Ländern, die weltweit führend bei der Entdollarisierung sind. Mhm. Und ich muss sagen, diese Theorie kommt mir sehr überzeugend daher.
Ja, es ist durchaus plausibel. So richtig verstecken tun es die Amerikaner ja auch nicht. Sie sagen ja ganz wörtlich, in Form jetzt nicht von Donald Trump, sondern ich glaube, es war einer der, es war ein Handelsvertreter oder jedenfalls ein Regierungsmitglied, der sagt, wir können es nicht zulassen, dass die weltgrößten Ölreserven in einem Land liegen, das den USA feindlich gesonnen ist. Also sie haben es direkt ja gesagt, Boris. Also ich weiß nicht, ob da noch etwas interpretierbar ist, aber interessant war ja auch, die Reaktion der sogenannten freien Medien auf diese Maßnahme oder überhaupt der Medien im Ganzen, auch der freien. Sofort waren ja wieder zwei neue Fronten da und es beschossen sich dann medial die Trumpisten und die Anti-Trumpisten, die wahlweise immer das Völkerrecht natürlich heranzogen und es wahlweise entschuldigten mit dem Völkerrecht, warum Trump es machte, oder eben darlegten, dass das ein Bruch desselbigen war. Das war auch wieder eine große Show, oder?
Ja, was mich vor allem schockiert ist, wie schnell Menschen dann doch Meinung haben. Was das Milena eben erzählt hat, das waren zum Beispiel Sachen, die ich noch gar nicht gehört hatte. Das war für mich jetzt völlig neu, das mag an mir liegen. Aber das klingt für mich auch sehr plausibel und interessant. Was ich auf dem Weg sozusagen dahin so mitgekriegt habe, was Menschen so auf die Schnelle mal verbreiten und was sie alles dann plötzlich für Fachwissen sich aneignen, hat sich so ein bisschen für mich erinnert an diese, wisst ihr noch, Corona, als das losging und plötzlich hat jeder so gesagt, so Inzidenz, und jeder hat dieses Wort verwendet, als wäre das also bei jedem Brötchen wäre das relevant. Und das war hier genau das Gleiche. Ich habe mich dann zurückgezogen auf so einen Standpunkt und habe auch da viel Kritik für bekommen. Und zwar habe ich, für mich ist es eigentlich so, wenn es dem Volk danach besser geht, dann verurteile ich das nicht erstmal von Anfang an, sondern warte ab. So, und ich glaube ganz sicher, dass es dem Volk viel schlechter nicht gehen kann, ehrlich gesagt. Dass 8 Millionen, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin, ein Drittel der Bevölkerung hat sich verpisst aus dem Land. Das heißt,
wie ist Deutschland jetzt, oder Venezuela?
Erst das eine, dann das andere. Und in Deutschland reichen 8 Millionen nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass die Situation der Bevölkerung furchtbar ist und das Land sollte eigentlich ein sehr reiches Land sein. Und das ist das, wo ich einfach Hoffnung habe, dass egal, was da noch für Interessen dahinter sind, aber dass es dem Volk dann besser geht. Und irgendwie bin ich wahrscheinlich so naiv, dass ich glaube, dass das möglich ist.
Ja, wollen wir es hoffen. Man weiß es nicht, wie es dem Volk auf lange Sicht gehen wird. Es gab sichtbare Jubelbekundungen vieler Venezuelaner, sowohl im Land als auch außerhalb des Landes. Einige wenige Gegendemonstrationen von Maduro-Unterstützern. Und hinterher trauern scheinen diesem Menschen wenige im Amt, denn er wurde ja auch nicht anerkannt als rechtsgültiger, als legitimer Präsident Venezuelas, von den allermeisten Staaten auf der Welt zumindest nicht. Insofern, da beruht dann auch diese Argumentation des Völkerrechtlichen drauf, wenn es darum geht zu sagen, ob das nun korrekt war oder nicht korrekt. Bekannt ist jedenfalls, dass auf einem Polymarkt-Konto, das ist eine Internet-Wettplattform, auf der bekanntermaßen ja so etwas immer wieder herangezogen wird, um gewisse Wahrscheinlichkeiten oder Abläufe von Insiderhandel im Hintergrund zu dokumentieren, da investierte jemand kurz vor dieser Invasion oder dieser Verhaftung, wie auch immer man es nennen möchte, über $30.000 in Maduros Entfernung und gewann in kürzester Zeit $400.000 über Nacht. Und wenn man Donald Trump so kennt und seine Familie, ich meine, Insiderhandel ist deren zweiter Vorname, da hatte Donald sich eventuell, oder natürlich er nicht, nur wenn dann seine Familie nochmal einen Petrodollar eingesteckt, Melina.
Entschuldigung, ja, ja. Da muss ich ganz kurz eingreifen, unbedingt? Weil, ja, das ist, also da ist unter Umständen viel Ungerechtigkeit auch in der Luft. Tatsächlich profitieren tut ja die Firma Nike. Das wollen wir hier nicht vergessen. Das wollen wir auch nicht unter den Teppich.
Ach so,
kehren.
Ja, der Anzug.
Denn dieser,
ne?
Jogginganzug, den er angezogen hat. Und jetzt sage ich ganz ehrlich, das muss ja jemand geben, der diesen Anzug ausgesucht hat. Erstens. Zweitens. Er hat eine Wasserflasche in der Hand gehabt, die keinen Deckel hat, der an der Flasche festgemacht war. Da sind ganz, ganz, ganz viele Sachen im Hintergrund, die man nicht einfach unter den Teppich wischen sollte. Gerade wenn es um Verschwörung geht und so.
Unbedingt. Die EU hat ja auch erklärt, sie beobachtet das Ganze sehr aufmerksam.
Absolut.
Ja, wahrscheinlich wegen des Deckels. Wahrscheinlich wegen des Deckels. Und Friedrich Merz, Melina, hat ja gesagt,
ja, aber du hast mich vorhin schon was gefragt.
Ja, bitte. Dann erst das.
Ja, also genau. Der Jogginganzug scheint auch gute Laune zu machen, muss man sagen, weil ich glaube, er hat als erstes Happy New Year hat er diesen New Yorker Drogenbeamten zugerufen. Das fand ich schon ziemlich witzig. Und Trump zu Insiderhandel hat er jetzt so ein Interview der New York Times. Also die sind ja nicht gerade Trump-Freunde gegeben. Und wo er vieles gesagt hat, wie ich bin mein eigenes Völkerrecht und so weiter. Ja. Also
the best, natürlich.
Und zum Thema Korruption steht da, also die Bild hat es dann aufgebracht, Trump hat kein Problem damit, dass seine Familie im Ausland den großen Reibach macht. Ich habe ihnen in meiner ersten Amtszeit verboten, Geschäfte zu machen. Und dafür habe ich absolut keine Anerkennung bekommen. Er habe herausgefunden, dass es allen egal ist.
Ja, er macht es offen. Er macht es halt einfach offen.
Ja, er ist der transparenteste US-Präsident aller Zeiten, das ever,
so.
ever.
Er ist so korrupt wie die anderen, aber man sieht's da. Was die abgekaterten Vorgänge angeht, gibt es natürlich auch wieder wilde Theorien und einige davon durchaus plausibel. Es ist ja erstaunlich, dass bei so einer Operation nicht ein toter amerikanischer Soldat auf der Strecke bleibt. Es gab ja heftige Luftangriffe und Gefechte. Man musste Maduro offensichtlich aus einem Fort inmitten von Caracas befreien. Dort hatte er wohl eine Villa innerhalb einer Militärbasis. Nach Darstellung von Trump bei einem Interview mit Hannity, oder nein, wie heißt der Hannity, glaube ich, auf Fox, erklärte Trump jetzt, Maduro habe es nicht in den Panikraum geschafft. Er musste also nicht rausgeschweißt werden, was, Zitat Trump, aber auch kein Problem gewesen wäre. Die Brennschneider, die sie dabei hätten, wären wie ein heißes Messer durch Butter gegangen. Und so haben die besten Piloten und die besten Soldaten der Welt diesen Mann dann, diesen Mannes habhaft werden können. Es gibt
aber er hat übrigens Glück gehabt, dass er nicht dieses hässliche Foto von Saddam Hussein aus dem Erdloch bekommen hat. Ja, also er, muss ich sagen, in seinem tollen Nike-Anzug und Hello, Happy New Year, der kam besser weg.
Was du schon sagst, also die auffällig hohe Anzahl an Fotos, auf denen Maduro alles andere als angespannt wirkt und die Tatsache, dass es offensichtlich sehr leicht war, ihn dort dann zu entfernen oder sehr problemlos lief, ihn zu entfernen und der Schaden insgesamt recht begrenzt war und die Tatsache, dass jetzt schnell die Stellvertreterin Maduros als Interimspräsidentin von den USA oder unter Gnade der USA eingesetzt wurde, lassen eben viele spekulieren, dass das Ganze eine vorbereitete Aktion war, bei der viele Insider auf Maduros Seite wohl geholfen hätten, ihn loszuwerden. Und das Ganze eine abgesprochene Aktion war. Ja, ob wir es hier erfahren werden, jedenfalls war das nicht der einzige Schlag von The Donald. Er hat en passant auch noch bekannt gegeben, aus genau 66 weltweiten NGOs und UNO-Organisationen auszutreten mit den USA. Diverse Klima-, Gleichberechtigungs-, Diversity- und andere voco-religiöse Projekte darunter. 35 Nicht-UN und 31 UN-Organisationen. Und er hat dann im nächsten Atemzug erklärt, nun werde er sich Grönland zuwenden. Und das Ganze versetzt die NATO und die EU in heftige Aufregung, Boris. Die Europäer seien planlos, schreibt die Berliner Zeitung. Was zunächst als politische Rhetorik abgetan wird, folgt offenbar einem systematischen Vier-Stufen-Plan. Die Strategie ähnelt stark dem Drehbuch von Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Gemeint ist, dass Trump jetzt droht und lockt und ja öffentlich die Idee kolportiert, man könne ja jedem Grönländer um die $100.000 zahlen, dafür, dass Grönland sich freiwillig den USA zuwendet. Dänemark zumindest ist darüber hochnervös, Boris.
Ja, zu Recht, weil die Dänen natürlich Angst haben, dass rauskommt, was sie Grönland eigentlich angetan haben und was ich nirgendwo bis jetzt gelesen habe. Denn die Tatsache ist, dass im Jahre, ihr erinnert euch sicher, 1721 der dänische Missionar Hans Egede, den kennt ihr wahrscheinlich auch, der ist da hochgegangen, um sozusagen das Heidentum sozusagen zu retten. Der hat da Inuits vorgefunden und hat dann das alles verurteilt und hat die zum Luthertum, wollte er sie irgendwie überbringen. Und dann haben sie 1776, hat der Dänemark da ein Handelsmonopol errichtet tatsächlich. 1953 annektierte Dänemark, also annektiert wohlgemerkt Dänemark Grönland offiziell als Land, um den Dekolonisierungsanforderungen der UN zu entgehen, was zu einer Phase brutaler sozialer Ingenieurskunst führte. In dieser Zeit gab es auch das finstere Little Danes-Experiment, bei dem der Staat Inuit-Kinder entführte und nach Dänemark brachte, um sie zu einer dänischsprachigen Elite zu formen, was lebenslange Traumata verursachte und so weiter und so fort. Wenn man das alles durchliest, diese Geschichte, und sich ein bisschen informiert, und zwar so aktiv, wie das sehr viele bei Venezuela getan haben, dann kriegt man ein bisschen andere Sicht. Das hat nichts mit Trump jetzt erstmal so grundsätzlich zu tun, aber es macht so ein bisschen diese, wie beim Russland-Ukraine-Krieg, dieses Gut und Böse, macht das so, weicht das für mich so ein bisschen auf oder sag mal so, macht es etwas gleichwertiger. Und man soll sich das schon mal genau angucken. Ich glaube, dass Trump wie immer das Gleiche macht. Ich meine, wenn der ein Gebrauchtwagenhändler wäre, dann gehst du hin, siehst eine Schrottkiste für 1.000 Euro, der sagt, kostet 20.000, dann sagst du, hast so einen Knall. Am Ende zahlst du Vollidiot, aber auf jeden Fall 500 mehr, als du normalerweise gezahlt hättest. Und das ist, glaube ich, der Trick. Ich glaube, da ist dann die große Ansage und auch das, ich meine, auch, dass man die Aufmerksamkeit der Welt permanent hat. Ich glaube, auch das ist tatsächlich ein Teil einer Strategie, mit der Europa und Deutschland nicht umgehen kann. Denn wir sind ja inzwischen in der Situation, also besonders die linksradikalen Freunde, dass sie Russland ja hassen wie die Pest, China sowieso. Mit Indien haben wir ein gestörtes Verhältnis und jetzt kommt noch Amerika dazu. Irgendwie stehen wir inmitten auf dem Schulhof, wo alle uns auf den Kopf hauen wollen und wir stehen da und sagen, es ist ungerecht.
Ja, übrigens, diese Strategie von Trump, die hat auch einen Namen, die heißt Flood the Zone Strategie und erfunden Flood the Zone Strategie.
Flood the Zone, okay, Englisch.
Oh Gott. Macht nichts. Entschuldigung, habe ich falsch aufgeschrieben. jedenfalls prägte der einstige Chefstratege Trumps aus seiner ersten Amtszeit, Steve Bannon, diesen Begriff. Und er war nämlich der Meinung, Medien und die politischen Oppositionen müssten ständig in Atem gehalten werden. Und je größer die Flut an Maßnahmen, desto schwerer könnten diese reagieren. Also es ging darum, den Widerstand klein zu halten und die Medien so in Atem zu halten, dass sie so überhäuft werden mit Informationen, dass sie nur berichten, aber nicht analysieren können. Mhm. Ja. Und das stimmt ja auch. In den Medien herrscht ja Schnappatmung. Jeden Tag kommt ja eine neue Meldung. Und Grönland ist ja nicht zum ersten Mal in den Trumpschen Schlagzeilen. 2019 hat er das gleiche Spiel eigentlich schon mal abgezogen. Klar, aber ich meine, Grönland hat viel zu bieten. Rohstoffe von Öl über Gas, seltene Erden und ist natürlich strategisch interessant.
Ja, genau. Ja.
Und der neu ernannte US-Sondergesandte für Grönland, der war vorher ist Louisianas Gouverneur Jeff Landry, der hat gesagt, der Präsident unterstützt ein unabhängiges Grönland mit wirtschaftlichen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und militärische Übernahme sei nicht vorgesehen. Mhm. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass es in Grönland eine durchaus starke Unabhängigkeitsbewegung gibt, ja, dann könnte da auch schon ein Schuh draus werden. Und Boris hat es auch gerade gesagt, so unbelastet ist das Verhältnis zwischen Dänemark und Grönland nie gewesen. Zu diesen entführten Kindern kam noch ein Skandal, der etwas später auftrat. Da wurden tausenden minderjährigen Grönländerinnen unter Zwang Spiralen zur Verhütung eingesetzt, ja. Und für diesen Skandal hat sich Grönland erst 2025, also erst letztes Jahr, entschuldigt. Im Grunde als Reaktion auf das Trumpsche Interesse an Grönland. Also ich bin sehr gespannt, was passiert.
Ja.
Mein Popcorn steht bereit.
Meins auch. Und ich bin recht sicher, der kriegt Grönland. So nervös, wie die Dänen gerade sind. Und bei dem, was ihr sagte, dem ich nur zustimmen kann, die Sympathien auf Grönland scheinen nicht unbedingt in Richtung Dänemarks zu fliegen. Und wenn The Donald jetzt auch noch das Scheckbuch auspackt, er druckt sich ja seine Dollars selbst. Er hat ja auch 500 Milliarden mehr aufs Militärbudget geschlagen, um 1.5 Trillion Dollars in die Armee zu stopfen. Eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen hat er auch noch ergriffen, als Merkantilist der er ist, und hat den Chefs, den CEOs der amerikanischen Rüstungsunternehmen eine Gehaltsgrenze verpasst, die sie nur überschreiten dürfen, wenn sie neue Waffenfabriken bauen. Also er expandiert gewaltig. Er ist das Gesicht des amerikanischen Imperialismus, ob man das gut findet oder nicht. Und er hat jetzt auch angekündigt, nach Davos zu gehen und sagt im Vorfeld des WEFs, was da bald ansteht, über diese Teilnehmer, sie sind die Propheten des Untergangs und törichte Wahrsager, die Überbevölkerungskrisen vorhersagen, die stets absolute Macht fordern und jeden Aspekt unseres Lebens kontrollieren wollen. Ja, nicht nur Georg.
Kommt der mit Blackhawks?
Ja, wie auch immer. Also er kommt und es wird, glaube ich, eine richtig große, dicke Show. Wir brauchen mehr Popcorn als je zuvor.
Und Jogginganzüge. Ganz wichtig, Freunde. Ich muss das nochmal sagen, weil nämlich früher war es so, ja, dass das Symbol sozusagen der Übergriffigkeit des Staates ist ja der Bademantel. Der wird jetzt abgelöst durch den Jogginganzug für übergriffige Politiker. Und das finde ich gerecht.
Ich finde aber, Fritz
und ich meine, dazu passt Karl Lagerfeld, der ja mal sagte, wer einen Jogginganzug trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich meine, das kann man bei Maduro ja durchaus ja.
Trifft zu. Ich würde Fritze Merz auch, ehrlich gesagt, viel lieber im Jogginganzug als im Bademantel sehen, wenn er gerade extrahiert wird irgendwoher.
Soll der nicht auch entführt werden, laut Medvedev?
Das hat Medvedev vorgeschlagen. fand ich herrlich. Ich meine, der ewige Dank Deutschlands wäre den Russen, mit Dmitri Medvedev, ehemaliger Präsident Russlands, auch Interimspräsident zwischen zwei Putin-Amtszeiten und jetzt, glaube ich, Vizevorsitzender eines des Sicherheitsrates von Russlands, der ja auf Ex, sagen wir mal, brandenburgische Qualitäten teilweise entfaltet.
Ja, das hatte ich im privaten Kreis schon mal erwähnt.
Ja, ja. Also ein Mann, der gerne mal kantet auf Ex, hat festgehalten, man könne ja nun auch Friedrich Merz der auf diese Weise entführen. Ich muss zugeben, ihr Lieben, er hat ganz kurz bei mir damit Hoffnung geschürt. Ganz kurz. Habe ich gedacht, ja, vielleicht machen sie es ja.
Aber den will doch keiner zurückhaben. Erinnert ihr euch noch an diese Komödie, die verrückte Entführung der Mrs.
Ach,
Stone?
Der Mrs. Stone,
oder so?
Wunderbarer
mit
Film.
Midler. Ja, herrlich.
Wunderbarer Film.
Dan DeVito, Bette Midler. Geil.
Ja, Trump ist noch lange nicht fertig. Er hat auch die Ernährungspyramide umgedreht. Das nur mal ganz nebenbei und ganz ernsthaft. Ich ziehe meinen Arztkittel an und lasse den Klugscheißer raushängen. Der amerikanische Gesundheitsminister Robert Kennedy hat wahrscheinlich in Abstimmung mit Trump mit seiner Make America Healthy Again Aktion die Ernährungspyramide umgedreht, die US-amerikanische. Soll heißen, bisher wurde ja empfohlen, als Grundetage, als Fundament der Ernährung viel Getreide und Brot und oben an der Spitze der Pyramide nur ganz wenig Fleisch und Proteine. Und Kennedy hat das jetzt umgedreht und erklärt, nein, nein, nur ganz wenig Getreide und Brot und Kohlenhydratprodukte und gerne viel Proteine, auch viel Fleisch und tierische Fette. Guck. Ich kann mich nur anschließen und sagen, ja, aus ernährungsmedizinischer Sicht absolut sinnvoll und richtig. Und dass die sogenannte Deutsche Gesellschaft für Ernährung noch immer das Gegenteil predigt, das mag ein jeder selbst beurteilen. Ganz ärztlich zurückhalten, kann ich nur empfehlen, seine eigenen Ernährungsgewohnheiten mal im Lichte dieser neuen Empfehlung zu überprüfen und für sich zu entscheiden. Ja.
Aber das ist echt spannend, ne? Also ich ernähre mich zum Beispiel mit wenig Kohlenhydraten und also mehr so aus Gusto. Also ich will gar nicht so viel Kohlenhydrate, viel Salat, Gemüse, gutes Fleisch und guten Fisch und viele Eier. Also ich liebe Eier, muss ich sagen.
Ich auch. Es gibt sie so selten.
Viel,
ne?
Zu wenig, ja, viel zu wenig.
Boah, ich meine, man muss auch mal sagen, also gut, das gestehe ich jetzt nicht, aber ich ernähre mich ehrlich gesagt auch ganz gesund. und ich rauche und trinke auch nicht, also insofern kommt es okay. Aber wichtig ist, in den amerikanischen Schulen hat das eine ganz extreme Bedeutung, weil da ist es nämlich so, da gibt es am Montag die Chicken-Teile, dann gibt es am Dienstag die Pasta, am Mittwoch die Pizza, am Donnerstag gibt es, keine Ahnung, irgendwelche Pfannkuchen und so und jetzt wird das alles umgestellt und ich glaube, dass das einen irrsinnigen Effekt hat auf die Gesundheit des Volkes, wenn man da mit Übergewichtigkeit der Kinder anguckt und sowas alles. Ich finde das sehr, sehr, sehr begrüßenswert und ich finde es umso bedauerlicher, dass die übergriffige EU im Prinzip ja alles tut, was für uns gut ist, aber die wichtigen Sachen übersieht.
Was sie tut, was für uns gut ist? Das ist ja der einzige
Punkt. Ja, sie will ja alles tun. Also inzwischen kommt mir die von der Leyen kommt mir tatsächlich vor, als ob sie wirklich glaubt, sie ist eine Kaiserin von dem Land irgendwie und kann alles bestimmen. Und wenn du siehst, wie die eingreifen, ob das jetzt das Wohl der Bauern ist, ob das die Abhängigkeit von Energie ist, ob das Kaputtmachen von Industrie ist, die greifen überall ein, weil sie ja in Anführungsstrichen nur das Gute wollen, aber in den Themen, wo sie etwas tun könnten, nämlich bei der Ernährung zum Beispiel, da tun sie gar nichts.
Hey, jetzt könnte ich böse sein und sagen, boah, du willst jetzt mehr Ernährungsvorschriften der EU, aber ich interpretiere es mal andersrum. Nein,
das will ich nicht.
Das dachte ich
mir. Aber ich dachte mir, wenn irgendwas noch irgendwie, wenn man, aber nee, du hast recht, komm.
Sie wollen ganz sicher nicht unser Gutes.
Ich Idiot.
Frau von der Leyen will nicht unser Gutes. Frau von der Leyen will viel Gutes möglicherweise für ihr Konto, ja. Oder viel Macht und es gibt ja auch so gerüchteweise unglaubliche Zahlen, die da kursieren, was sie also von Alfred Burla von Pfizer bekommen haben soll. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber für diesen komischen SMS-Deal, ne, mit den ganzen Impfdosen. Wir erinnern uns ganz dunkel. Das ist ja auch nicht weiter verfolgt worden. Wird es wahrscheinlich auch nicht.
Habt ihr Ihre Antwort mitbekommen eigentlich auf die Frage von diesem Reporter mit den unvorbereiteten Fragen? Habt ihr das
gehört? Nee.
Nee. Pass auf. Ein Reporter hat gefragt, ich möchte fragen, warum Sie darauf bestanden haben, dass die Medien die Fragen an Sie einen Tag vor der Pressekonferenz alle schriftlich einreichen müssen. Und jetzt zweiter Teil der Frage. Können Sie nicht auf unvorbereitete Fragen antworten? Ursula von der Leyen antwortet darauf, der letzte Teil ihrer Frage ist mir nicht bekannt.
Ernsthaft?
Das ist doch KI, oder?
Nein, das ist ernsthaft.
Das ist doch KI.
Nein, das ist nicht KI.
Da wurde ihr nicht rechtzeitig das Update eingespielt und sie wusste nicht.
Ja, da ist irgendwann was schiefgelaufen. Weil sie hat das so gesagt. Also meine, wie man das so dahin sagt. Der zweite Teil der Frage ist mir.
Ich sag euch Leute, am Ende haben die doch recht. Das ist alles eine Simulation. Wir sind alle nur eine Simulation und über diesen Scheiß kann sich doch keiner ausdenken. Das ist doch.
Sie sieht aber auch ganz ehrlich, sie sieht so ein bisschen aus wie so eine. Wie so eine KI, das ist schon richtig. Sie sieht ein bisschen schon aus wie eine KI ganz oft.
Also, mich erinnert.
Die gibt's schon wirklich. Man sieht sie ja manchmal auch so gehen, halbwegs natürlich, aber sie sieht ein bisschen, sie von der Erscheinung her, weil sie so betoniert auch ist, finde ich. Max Headroom-mäßig kommt sie mir schon manchmal rüber.
Oh, du kennst Max Headroom. Das ist Hologramm. Ja, den habe ich früher immer gerne geguckt, tatsächlich, ja. Aber das hat er jetzt nicht verdient. Das war eine gute Sendung. Ursula von der Leyen hat eher was von so einem Killer-Cyborg. Aber egal, mal gucken. Vielleicht können wir sie irgendwann mal aufbohren und schauen, was da drin ist. So, nur wenn wir ganz sicher sind, dass sie nicht doch noch ein Mensch ist. Aber wir können ja im Herz anfangen, ihre am wenigsten verwundbaren Stelle. Aber ernsthaft, Spaß beiseite. Es gibt ja noch einen Krisenherd dieser Tage, den Donald Donald Trump auch im Blick hat. Und das ist natürlich das Iran. Die staatliche Bild-Zeitung jubelt schon. Das Mullah-Regime wackelt. Den 12. Abend in Folge demonstrieren freiheitsliebende Iraner gegen die islamistischen Herrscher. 45 Menschen sollen bereits getötet worden sein, schreibt die Bild. Berichte und Aufnahmen aus dem Land deuten auf eine massive Eskalation hin. Tausende Menschen strömten am Abend des 6.1. wohl auf die Straßen der Hauptstadt Teheran. Videos zeigen große Menschenmassen auf den Straßen. Die Menschen riefen Parolen wie Tod der Islamischen Republik und Tod dem Diktator, wie Augenzeugen Reporter der Nachrichtenagentur AP berichteten, schreibt Bild. Donald Trump, Milena, hat ja auch schon angekündigt, wenn die Mullahs tödliche Gewalt einsetzen sollten, dann stünde er bereit, guns locked and loaded, also mit geladen, durchgeladenen Waffen bereit, sofort einzuschreiten und auch im Iran loszuschlagen. Kommt das jetzt neben Grönland auch noch?
Ja, schwer zu sagen. Also ich bin sicher, dass die USA da mitstochern, weil ganz plötzlich ist jetzt als großer Hoffnungsträger der Sohn des Schahs, der auch Reza Pahlavi heißt, aufgetaucht. Der ist über 60, lebt in den USA, eigentlich schon fast sein ganzes Leben. Oder der hat in verschiedenen, auch in Ägypten und so weiter, nach dem Sturz des Schahs, sind die durch die Welt gezogen, und er lebt aber schon sehr lange in den USA und ruft zu weiteren Protesten aus und wird jetzt so ein bisschen als Hoffnungsträger und Schlüsselfigur dort hochgespielt. Das spricht natürlich für ein Mitmischen der USA, weil er dort auch lebt, unter anderem auch in Washington. Ja, also die Nähe zur Macht ist wahrscheinlich unverkennbar. Trump hat ja nun parallel den Mullahs gedroht. Ob sich Pahlavi als Kopf einer Revolution eignet, ist schwer zu sagen. Der ist ja ganz früh aus dem damaligen Persien raus. Der kennt das Land eigentlich nicht. Der war auch natürlich nicht wieder da. Und hat sein ganzes Leben woanders verbracht. Ist die Frage. Ich habe dem mal so, bin dem mal so ein bisschen gefolgt. Also auf jeden Fall hat er da enorme Anstrengungen schon seit einiger Zeit verübt, um dort irgendwie einen Einfluss zu gewinnen. Wird wahrscheinlich nur mit den USA möglich sein. Und wovor die Leute, die jetzt auf die Straße gehen im Iran, große Angst haben, ist das, dass das passiert, was bei den letzten großen Protesten passiert ist, dass dann eine Hinrichtungswelle kommt. Ja? Also dass die Festgenommenen einer nach dem anderen gehängt werden. Und also ich drücke ganz fest die Daumen, dass das nicht passiert und dass die Drohungen von Trump irgendetwas auslösen.
Ja, in der Tat. Ich fand dieses Auftauchen, ehrlich gesagt, des Schahsohns auch ziemlich auffällig. Und wenn man sich dann anschaut, wie bei diesen Protesten Menschen Schilder hochhalten, Make Iran Great Again with Reza Pahlavi, also so ein schickes Foto, offensichtlich sehr professionell aufgenommen, schöner Schriftsatz, also das sind keine zusammengeklebten Protestschildchen, die man sich irgendwo gebastelt hat, sondern das ist eine hochprofessionelle Produktion. Boris, das ist schon erstaunlich, wie der aus der Versenkung jetzt so aus dem Hut gezogen wird. Also ein bisschen farbenrevolutionsmäßig sieht das da schon aus, oder? Also zumindest ja. Dieses Erscheinen des Herrn Reza.
Ja, und es ist insgesamt, ich bin halt als erstes, finde ich, kann man immer an die Menschen denken. Und wenn du dir anguckst, die Bilder zum Beispiel, die Rolling Stones waren früher mal in Persien sozusagen, ja, in den 60er, 70er Jahren war das irgendwie. Wenn du da die Bilder anguckst auf der Straße von den Menschen, was da los war, und vergleichst das mit heute, ist natürlich ein furchtbares Drama. Die Jungen, kann man sagen, kennen das vielleicht nicht anders und so, aber eigentlich ist es ein wunderschönes, unglaublich reiches, tolles Land. Und wie lange das jetzt schon im Elend lebt, auch da denke ich, oder habe ich irgendwie die Hoffnung, es kann eigentlich nur besser werden. Aber das, was Milena gerade sagt, ich meine, in der Sekunde, wo die Ersten an den Kränen hängen, wird das wahrscheinlich wieder nach hinten losgehen, außer wenn jemand eingreift. Und im Moment gerade übrigens schön der Spiegel diese Woche, den Titel des Spiegels, habt ihr den schon gesehen?
Nee.
Donald Trump umarmt die Welt und alles meins, ist die Überschrift. Die machen sich wirklich lächerlich, also das wird immer schlimmer. Aber tatsächlich ist es so, dass diese Hoffnung natürlich dann, klar, gerade auf in Anführungsstrichen, die Hoffnung liegt dann plötzlich beim starken Mann in Anführungsstrichen. Und das ist eigentlich für Demokratie und für Friede, Freude, Eierkuchen auch manchmal nicht so schön. Also mit Sorge, glaube ich, kann man hingucken, Hoffnung darf man haben.
Ja, du brauchst natürlich auch immer irgendjemanden, eine Art von Führer, also Anführer, nicht Führer, Anführer einer Revolution. Das, weil eine völlig gesichtslose, namenlose und unorganisierte Menge wird nie einen Staat stürzen. Jedenfalls nicht so einen aufgestellten Staat wie den Iran. Ja, also ich, auch da Popcorn.
Ja, gut. Ja, ja, klar, aus unserer Position können wir auch nur zuschauen. Durchaus erheblich ernster als das, was wir so bewundern dürfen zwischen Brüssel und Grönland. Unterhaltsam bleibt es auch in Berlin. Und ich weiß schon, was jetzt kommt aus Richtung Preradovic, wenn es um meine Heimatstadt geht, weil mit Gründen diesmal auch. Unser BlackRock-Verwalter Fritz Merkel sagte zumindest schon, da gibt es nichts zu meckern. Und meinte damit...
Das hätten wir nicht viel besser machen können. Und da hat er mal recht.
Was war das jetzt für ein Dialekt?
Der Akzent? Ich weiß nicht.
Ich auch nicht. Das war irgendwie Exilpott oder so könnte man das vielleicht nennen.
Nee, das war es sicherlich nicht.
Ja, im Exil.
Das war brandenburgisch.
Nee, auch nicht. Da gibt es jetzt Ärger. Nee, die Brandenburger klingen anders. Jedenfalls meinte Fritz Merkel damit, die Abläufe, die sogenannten, unter der Ägide von Berlins regierendem Bürgermeister Kai Wegner. Der lobte Wegner und seine, Zitat, exzellente Arbeit in Berlin bei der Bewältigung der Krise. Man kann anderer Meinung sein, so wie die Berliner Zeitung zum Beispiel. Die schreibt, erst preist SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey im Stil einer Marketingkampagne den Leuten, die in Steglitz-Zehlendorf bei Stromausfall ausharren mussten, auf Instagram Hotels für 70 Euro pro Nacht an. Mit großzügiger Geste erklärt sie, das Land verzichtet in diesen Fällen auf die Erhebung sogar der City-Tax. Das zeugt vom großen Zusammenhalt und der Solidarität, die die Berliner in schwierigen Zeiten immer wieder aufbringen, so Franziska Giffey. Das sei ein Rabattangebot der Hotelbranche, befindet darunter ein Kommentator. Das ist kein gutes Angebot, das ist ein Armutszeugnis für das Krisenmanagement. Und mit noch härteren Vorwürfen geht es dann auch weiter. Reitschuster schreibt, dass Kai Wegner offensichtlich ein Hilfsangebot abgelehnt hatte, eines Unternehmers, der mehrere Generatoren für die 40.000 vom Stromausfall betroffenen Haushalte in Aussicht stellte. Wegner lehnte diese Generatoren aus NRW ab, obwohl die damit Abhilfe unmittelbar verfügbar gewesen wäre, schreibt er. Wegner wollte davon nichts wissen. Noch am nächsten Tag hatte der regierende Bürgermeister behauptet, sich den gesamten Tag nach diesem ersten Tag des Stromausfalls vor lauter Arbeit im Büro eingeschlossen zu haben, zu Hause bei sich wohlgemerkt. Und die offizielle Warn-SMS über den Stromausfall an die Bevölkerung kam denn
Anschlag,
auch...
Anschlag, nicht Stromausfall.
Ja, richtig. Ja, Stromausfall infolge eines Anschlags auf das Stromnetz.
Du redest für die Tagesschau.
Ja, Entschuldigung, aber das ist jetzt hart.
Ja,
jetzt
aber genau
hast du mich
so
ja völlig rausgebracht. Ja, Entschuldigung,
genau so ist es,
vollkommen
Baby.
Recht. Es ist ein offenkundig linksextremistischer Terroranschlag. Die offizielle Warn-SMS jedenfalls an die Bevölkerung kam denn auch erst einen Tag danach, nachdem dieser Stromausfall infolge eines Terroranschlages stattfand. Ja, insgesamt, Milena, ist man sich zumindest in Beobachterkreisen außerhalb der CDU einig, dass Kai Wegner hier seinen Ahrtal-Moment hatte und seine Inkompetenz nun völlig offen daliegt. Die Berliner CDU will davon nichts wissen und die Bundes-CDU offensichtlich auch nicht. Die Frage ist jetzt für viele, wird er doch noch zurücktreten?
Bitte noch gendern, dann Freigabe. Nee, der wird nicht zurücktreten. Der wird nicht, natürlich nicht zurücktreten. Er wird ja auch verteidigt schon. Inzwischen auch schon von der CDU dort und von der SPD, auch von der Bild-Zeitung. Ich glaube, Peter Kutscher ist der Kommentator, der das alles super richtig fand und auf uns reingehauen hat. Ne? Also wie wir das dann alles überhaupt nur so hochspielen könnten. Und das wäre doch völlig normal, dass jemand dann Tennis spielen geht, anstatt mal zu gucken, wie es den Leuten geht. Wenn ich Bürgermeister wäre, meine erste Idee wäre, oh, da fahre ich jetzt mal hin und guck mir mal an, wie das da aussieht. Also wie das mit den Leuten da so ist, ja? Und versuch mal mit ein paar Leuten zu reden. Also da hat der Hut für die Bild-Zeitung gesagt, ha, schön, dass er auf diesen Tourismus, auf diesen Katastrophentourismus verzichtet hat, was ja unglaublich ist, ja. Hm. Das heißt, den Katastrophentourismus, ich finde, ein Bürgermeister hat die Aufgabe. Und das hat der Wegner ja sogar später zugegeben, ja, vielleicht hätte ich da wohl früher hinfahren sollen, ja. Ist ihm aber überhaupt nicht eingefallen und das sagt ja auch einiges. Und für Berliner Vermieter wird das übrigens wahrscheinlich ein teurer Spaß. Da hat nämlich Emanuel Böminghaus auf X geschrieben, rechtliche Realität, tausende Vermieter in Berlin müssen nach dem tagelangen Stromausfall mit vollständigen Mietrückforderungen rechnen, weil Wohnungen ohne Strom und Heizung im Winter als unbewohnbar gelten. Das Mietrecht ordnet das Risiko klar dem Eigentümer zu, selbst wenn dieser den Ausfall nicht verschuldet hat und keinerlei Einfluss auf die Versorgung nehmen konnte. Hm. Ja, nicht schlecht.
Ja, ob das dann rückblickend viel bringt, ist natürlich die andere Frage, Boris. Aber tatsächlich war es so. Und ich habe ja nun gerade Südwest-Berlin, das ist meine Hood. Also ich bin ja Zehlendorfer, ich komme ja daher und sage deswegen mit voller Überzeugung, da hat es genau die Richtigen getroffen. Denn tatsächlich ist diese Ecke Berlins, ja, die am stärksten unterstützt politisch, was Kai Wegner da tut. Das sind also genau die, die jetzt bekommen haben, was sie bestellten. Es traf selbstverständlich auch viele, die das nicht bestellten. Unter anderem ist eine ältere Frau offensichtlich gestorben infolge ihrer völlig unterkühlten Wohnung. Das ist das einzige bisher bekannte Todesopfer dieser ganzen Geschichte. Es haben Menschen dort in Schlafsäcken ausgeharrt. Polizisten haben zum Teil privat Sicherheitsdienste geleistet, weil man innerhalb der Polizei zuerst von Plünderungen und Einbruchshäufungen ausging. Das hat sich später, wie man bisher meint, nicht wirklich bewahrheitet. Es gibt bisher wohl keine Anzeichen dafür, dass es besonders viele Einbrüche gab in dieser Zeit. Aber das Ganze war alles andere als unterhaltsam oder leicht für die Betroffenen. Auch da mühten sich die regimenahen Medien, das abzutun. In der BZ und Bild gab es Berichte darüber, dass die Realität in Wannsee ja viel entspannter war, als das die Kritiker darstellten. Man konnte ja schließlich in Restaurants gehen und sich dort aufwärmen. Und das hatte ja auch die grüne Bezirksbürgermeisterin vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Boris. Berlin-Südwest wird natürlich, also Zehlendorf, ja, von einer, ich glaube, Frau, niemand kann das von außen
Frau wirklich sagen.
Ja,
Frau Schellenberg.
Regiert.
Soll eine Frau sein, habe ich gehört.
Wenn man sie anschaut, dann kann man nicht ganz sicher sein. Da geht der Kopf über den ebenso breiten Hals direkt in den Rumpf über. Und diese Frau Schellenberg hat ja tatsächlich den Menschen den Tipp gegeben, sie sollen, Zitat, in Restaurants gehen und dort auf Hilfe hoffen.
Ja, sie sollen vor allen Dingen auch eins, sie können doch mal ihren Urlaub verlängern und mal gucken, ob sie bei Verwandten unterkommen. Das hat sie gemacht. Aber erstmal, um das nicht zu vergessen, ich habe Kontaktschuld mit dir und zwar seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren anscheinend schon, denn auch ich bin in Zehlendorf aufgewachsen, Leuchtenburgstraße 4 bis 6.
Aber was?
Ja, so sieht's aus. Beim Nieritzweg und Teltower Damm um die Ecke.
Und nein, ja. Ich komme aus der Ecke zwischen Onkel Toms Hütte und Oskar Leheim.
Bitteschön, haben wir das auch mal geklärt.
Boris, du hast vernünftige Wurzeln, das ist ja eine völlig andere Situation jetzt.
Milena, ich war auch schon mal in Zehlendorf.
Du kannst jetzt gehen, Milena, ich glaube.
Soll ich das liebende Paar, also das sich gerade gefundene, sich liebende Paar alleine lassen?
Da musst du nicht eifersüchtig sein,
Schatz. Wollen wir kurz auf Frau Schellenberg oder auf die das der Schellenberg eingeht. Unbedingt. Auf jeden Fall, diese Frau hat ja als erstes Mal, hat sie gesagt, als das alles passiert ist, es ist kein Großschadensereignis. Das hat sie gemeldet dem Senat, das hat sie auch gemeldet allen anderen, die da was gesagt haben. Das war das Erste. Das Zweite, sie hat dann geraten, das muss man jetzt auch nicht so ernst nehmen, da kann man doch den Urlaub ein bisschen verlängern oder zu Freunden, Verwandten und Bekannten gehen. Dann hat sie dafür gesorgt, dass natürlich die Flüchtlinge, und das kann ich total nachvollziehen und auch verstehen und muss ich auch unterstützen, dass die nicht aus ihrem gewohnten, warmen und gepflegten Alltag hier in der harten Realität landen. Deswegen haben sie die als erstes rausgeschafft und in Sicherheit gebracht. Das hat dazu geführt, dass der ein oder andere, der Normalbürger, gedacht hat, das ist jetzt was ungerecht. Deswegen kam man dann auf die Idee, relativ spät erst, nachdem man auch die Generatoren abgelehnt hatte und so weiter und so fort. Da kam man dann auf die Idee, okay, jetzt müssen wir den Menschen das auch anbieten. Dann machen wir es mal so, dass es möglichst schwer ist. Und zwar, die dürfen ins Hotel gehen. Ist nur eine bestimmte Kategorie von Hotels. Es gab so eine Liste. Und da dürfen sie hingehen. Dann müssen sie das erstmal bezahlen. Und wenn sie dann nachweisen können, dass sie selber nicht genug Geld haben, dann kriegen sie auch das Geld wieder zurück. Das ist jetzt alles der Ernst. Das ist wirklich so gewesen. Ja. Und ich finde, also als erstes muss diese Frau zurücktreten. Zweitens muss der Bürgermeister zurücktreten. Und drittens Herr Merz, der sich dann hingestellt hat, der war ja die Gruppe der Willigen. Er war nicht willig, sein eigenes Volk zu retten und zu unterstützen. Dafür ist er aber für die Ukraine, die dürfen auf gar keinen Fall frieren. Und der hat sich dann hingestellt und gesagt, das sei doch alles ganz prima. Man hätte als Team riesige Arbeit geleistet. Und ganz ehrlich, komplett ausflippen könnte ich darüber, dass ich nirgendwo irgendwas gelesen habe über die wahren Helden dieser ganzen Geschichte. Weil wenn jemand nämlich zum Beispiel Tichys gehört hat, die das sehr schön aufgearbeitet haben, was da wirklich passiert ist und was das für Folgen hat und wie man das repariert und wie komplex das ist mit Ölkabeln und Kabel ohne Öl und 110.000 Volt und alles kann explodieren. Also es ist unglaublich komplex, ja. Die wahren Helden sind die, sag ich mal, 20, 30, 40, 50 Handwerker, Mechaniker, Ingenieure, die da waren. Und kein Mensch redet über die, aber ja, die Vögel stellen sich hin, halten Händchen und erzählen uns, wie sie gemeinsam schöne Arbeit geleistet haben. Ich mache mich nass, echt.
Das haben sie aber auch noch,
genau, 6464 Wegner, der ist der Held. Ne?
Das haben sie auch noch versucht zu gendervogen. Das war wirklich der absolute Hammer. Weil diese ganze Reparaturtruppe, das hat News berichtet und auch im Video gezeigt, war natürlich, wie das so ist, ne, toxisch männlich. Da kamen also jede Menge große, schwere Männer, die Kabel schleppten, anlöteten und schweißten und vor sich hin reparierten. Und im Staatsfernsehen interviewt doch tatsächlich wirklich Schweinchen Dick hier, also Franziska Giffey, unsere clankriminelle Berufsbetrügerin, interviewt dann eine Frau, die die Chefin der ganzen Truppe sei. Da haben sie so eine Frau rausgekarrt, die dann erklärte, wie da die Kabel gelötet werden. Es kann irgendwie was sein. Und dann hält Giffey so ein Kabelstück ins Bild und meinte, das sind 10 Zentimeter Starkstrom. Deletierte da irgendein, stammelte irgendein Zeug zusammen und neben ihr nickte wild irgendeine Dame mit Pudelmütze, die erklärte, man hätte es bald repariert. Also an Peinlichkeit ist das alles nicht zu überbieten.
Und leider dauert es noch bis zur Wahl, gottverdammte 8 Monate, glaube ich. Weil wenn Wahl jetzt nächste Woche gewesen wäre, dann so. Aber jetzt ist es eben nicht so. Und genau das, was du vorhin gesagt hast, was hier, ich habe vergessen, wie der Begriff heißt, von wegen hier mit so vielen Informationen fluten und so. Diese Angstmacherkampagne, ja, von, also aus der EU raus, Flat aber auch jetzt Zone. Hier bei uns, Flat the Zone, genau. Das wird bis, also kannst du ganz sicher sein, in Berlin werden sie jetzt aber sowas von Flat the Zone bis zum geht nichts mehr machen, damit man das Elend vergisst.
Ja, aber diese ganze Geschichte hat ja noch viel mehr Humoristisches auch zu bieten. Das ist ja diese Umdeutung der ganzen Geschichte, weil die hat die Linken, die dort ja nun das Zepter führen, auch in Form von CDU, ja, haben natürlich ein ganz großes Problem mit Linksterrorismus. Den gibt's ja eigentlich nicht. Der dient ja normalerweise, wie Linken-Chef van Aken es ja schon mal gesagt hat, dem Gemeinwohl. Ja, das ist. Jetzt hatten die natürlich das Problem. Was könnte das sein? Da gab's erstmal schnell die Russland-Theorie von Kiesewetter. Ja?
Natürlich, die gibt's auf alles. Also ist vollkommen egal.
Ich habe sogar live gesehen bei Welt TV. Das war schon lustig. Also wurde sofort flankiert von Ramelow und Polen. Da wusstest du, es sind Fake News, hat die Berliner Polizei auch bestätigt, ja. Und die Terroristen der Vulkangruppe waren ja auch empört. Die haben ja schnell noch ein weiteres Bekennerschreiben hinterhergeschickt. Ey, das war nicht Putin, das waren wir. Ist übrigens erstaunlich, dass nach 11 Jahren Anschlägen es 0 Ermittlungsergebnisse gibt. 0. Keinen einzigen Verdächtigen. Also, ich meine, jetzt es ist entweder unfassbare Doofheit oder stramme Komplizenschaft. Mhm. Ja, Paul, ich weiß, was du meinst. Aber ich habe noch einen. Und zwar die Kommentatorin des MDR namens Antonia Groß.
Halt das Foto, müsst ihr googeln. Ihr müsst es sehen. Das ist eine Blickdiagnose. Es ist eine Blickdiagnose,
Problempony, also dieses etwas kürzere Pony-Ding da auf der Stirn. Naja, die hat sich in noch absurdere Gedankenwelten begeben und hat gesagt, das sei ja durchschaubar, dass die Rechten versuchen, den Linken diesen Anschlag in die Schuhe zu schieben, um von der Gefährlichkeit des Rechtsextremismus abzulenken.
Ja.
Da habe ich gedacht, jawohl, Pony macht einfach schlau. Aber jetzt stellt euch mal vor, es wäre wirklich ein Bekennerschreiben einer rechtsextremen Gruppe gekommen. Was dann los gewesen wäre in Deutschland?
Ja, stell dir vor, sie hätten eine Schallplatte von irgendeiner Band, die vielleicht mal ein rechtes Lied hatte, gefunden am Tatort. Da musst du ja gar kein Bekennerschreiben
haben. Kann ja noch kommen, Boris, gute Idee. Wer weiß, da ist dann irgendeine, wie durch Geisterhand ist eine Schellackplatte nicht zerschmolzen, auf der Zara Leander irgendwelche, jetzt kommt wieder Milch.
Ich einmal ein Wunder geschehen.
So. Und
das mit der Sendung habt ihr mitbekommen im ZDF, oder?
Welcher?
Da war ja am Tag, das ist jetzt kein Witz, klingt jetzt wie, als ob ich bescheuert wäre, aber es ist nicht so. Am Tag davor.
Das ist ja beides möglich, Boris.
Ja, beides ist möglich, aber pass auf. Und ihr müsst dann googeln. Am Tag davor gab es im ZDF einen Krimi, in dem genau das passiert ist. Ja, genau das könnt ihr googeln. Und am nächsten Tag hat das ZDF in der Mediathek, der Film ist noch in der Mediathek, nochmal ganz klargestellt, dass das nichts, aber auch gar nichts mit diesem Anschlag zu tun hat, denn dass dieser Film vorher produziert wurde. Und ich habe natürlich sofort als alter Fernsehmensch gedacht, Mensch, die Leute, die so Recherche treiben für sowas alles, die haben ja Zahlen, Daten, Fakten, die kriegen ja auch alle Informationen. Und ob man nicht da mag, und dann habe ich gedacht, warum in Gottes Namen landet das eigentlich nicht bei Aktenzeichen? Und da habe ich einen Bekannten in Berlin, der ist in der Versicherungsbranche. Und der hat gesagt, pass auf, in Berlin ist ein Schaden entstanden von 500 Millionen. Mit Tesla zusammen ist 500 Millionen. Ja? Und der 500 Millionen, da muss man normalerweise sagen, komm, 1 Million Kopfgeld. Und schon haben wir die doch, die Verbrecher. Hm. Und da habe ich mir gedacht, warum machen die das wohl nicht? Weil theoretisch...
Kann ich dir sagen, warum?
Ja.
Ich habe ja mal ein bisschen so reingehört in den Sicherheitsapparat. Aus Gründen habe ich recht gute Kontakte in Staatsanwaltschaft, Polizei und Geheimdienst in Berlin. Und es ist relativ klar und in der Polizei auch allgemein bekannt, dass die sogenannte Antifa und die Berliner Polizei in weiten Teilen personalgleich sind. Und Melina sagte ja schon, dass die sogenannte Vulkangruppe, das hat auch Hans-Georg Maaßen ja darauf hingewiesen, seit vielen Jahren bekannt ist bei Verfassungsschutz und dem sogenannten Staatsschutz Berlins. Das ist der Ort, wo die jungen Polizeischüler, die durch alle Tests gefallen sind, trotzdem hinkommen. Und die kennen die.
Schreiben Sie 100-mal Brandenburg. Paul Brandenburg. Das ist, glaube ich, da die Aufgabe für den Test.
Der Staatsschutz, der sich lustigerweise eben SS abkürzt, wenn man es ganz nüchtern betrachtet. Dafür stehe ich übrigens auch, da ist auch meine Anklage anhängig deswegen, weil ich auf diesen Abkürzungszufall hinwies. Der hat es eben, wie Melina schon sagte, nicht geschafft, in all den Jahren, trotz vielfacher Drohung und Taten, auch nur eine Person zu ermitteln, die in der Vulkangruppe aktiv ist. Das könnte alles ein Zufall sein, weil nichts, immer wieder ganz wichtig zu wissen, ich wiederhole das gerne, nichts hat in unserer Demokratie mit irgendetwas zu tun. Ja, es kann also vollkommen reiner Zufall sein. Es könnte eben aber auch sein, dass eventuell der linksextremistische Terrorstaat hier einen Terroranschlag gegen seine eigenen Insassen veranstaltet hat. Mit Zellerloch und so, ne? Kennt man ja. Da hat Uschis Papa ja damals dafür gesorgt, dass ein Loch in eine Gefängniswand gesprengt wird. Und diese ganzen Pläne für das Stromnetz Berlins, der Hinweis kam auch aus dem Sicherheitsapparat, sind öffentlich verfügbar. Es gibt dazu ein tolles Interview von Politik Spezial. Die Kollegen von Politik Spezial haben einen Kenner der Berliner Stromnetzarchitektur und ihrer Wartung interviewt und der hat gezeigt, wie das Zeug komplett abrufbar im Internet ist. Also, liebe Kinder, wenn ihr Lust habt auf einen kleinen linksradikalen Terroranschlag, dann müsst ihr mal ein bisschen jubeln und dann geht das schon. Ne? Dann findet ihr so eine Kabelbrücke. Vorsicht bei Kabelbrücken. Ja, 10 Zentimeter Starkstrom, wie Franziska Giffey sagt, das ist schon was, ne? Aber im Prinzip kann jeder in Heimarbeit sich einen neuen Plan machen und auch loslegen.
Ja. Wow. Übrigens ganz schön, wo du das so sagst, ne? Ich finde ja, wenn ein Mann sich vorstellt bei einer Frau und sagt, ich bin 10 Zentimeter Starkstrom, ist das eine ganz geile Ansage.
Findest du?
Finde ich irgendwie.
Findest du, mit 10 Zentimetern zu prahlen, ist opportun?
Nee, weil jemand endlich mal realistisch ist. Ich finde, so. Frauen schätzen ja Realismus auch, glaube ich, bei Männern.
Wenn es tut halt auch nicht weh, das ist auch so. Okay.
Und Starkstrom ist, das wissen wir aus der alten italienischen Schlagergeschichte.
Ich glaube, ich
10 Zentimeter.
Wir erreichen ganz neue Tiefen mit euch beiden, aber ja, wunderschön.
Ich bin schuld, ihr seid ja nicht schuld, ihr seid ja immer da, ich bin schuld. Und
zum Glück gibt es Daniel Günther, den braun-grünen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Vandalien, denn der hat sich ja solcher Dinge...
Nein, nicht Nordrhein-Vandalien, Schleswig-Holstein. Oh,
Entschuldigung, richtig, absolut, vollkommen Sinn, hätte ich das jetzt einfach so gesagt und schon wäre ich wieder unten durch bei einem großen Teil der kritischen Hörerschaft. Daniel Günther ist noch nur schleswig-holsteinischer Landesführer, aber das wird sich wahrscheinlich bald alles ändern, wenn er endlich die Länder zusammenlegt. Jedenfalls war der mal wieder im Staatsfernsehen bei Markus Lanz und äußerte sich über solche Gestalten wie Boris Brandt und Milena Preradovic. Zumindest indirekt, weil namentlich äußerte er sich über News, das Portal von Julian Reichelt. Sagte dort auf Nachfrage von Lanz, wie man damit umgehen müsse, ob seine Vorschläge denn Regulierung, Zensur oder im Extremfall sogar Verbote bedeuten. Daniel Günther antwortet daraufhin, ja, darüber reden wir. Konkret forderte Günther dann, soziale Netzwerke dürften für unter 16-Jährige überhaupt nicht mehr zugänglich sein. Und er sprach sich für eine Zusammenarbeit, Unterstützung mit diesen Unternehmen aus, ähnlich wie in Australien, das gemacht hat, um Jugendliche vor Desinformation und sexuellen Übergriffen zu schützen. Also Kurzfassung, News und Konsorten sollen einfach zensiert und verboten werden, denn das, was die verbreiten, sei ja schlichtweg komplett faktenfrei. Und soziale Netzwerke sollten mit den Reichszensurbehörden zusammenarbeiten, ansonsten würden sie auch abgeschaltet werden. Das übrigens wird auch, ihr wisst es vielleicht, Braun-Grün ist nämlich die Insel geworden, auch unter dem amtierenden Führer Großbritanniens Keir Starmer diskutiert. Der möchte jetzt X verbieten und komplett bannen auf der Insel. Anlass ist eine Chatbot-Funktion von Grog auf X, die in den letzten Wochen dafür gesorgt hat, dass massenweise Menschen Fotos von Frauen in Bikini-Fotos umarbeiten ließen, zum Teil ganz unterhaltsam. Sogenannte Deepfakes, die seien disgusting and not to be tolerated. Und deswegen würde wohl das diskutiert werden. Amerikanische Senatoren haben schon reagiert und erklärt, wenn das käme, dann würde nicht nur Keir Starmer persönlich sanktioniert werden, sondern dann würde es Großbritannien hart treffen. Aber insgesamt, Milena, keine besondere Hochzeit für die Meinungs- und Pressefreiheit in Resteuropa.
Nee. Ich glaube, 2026 wird noch viel krasser, weil es geht so schnell jetzt. Ja, es gibt ja auch ein neues Gesetz, das gerade in Planung ist, der deutschen Regierung, das auch Durchsuchungen von Redaktionen, also Presseredaktionen, ohne richterlichen Beschluss geplant. Und da der Grund ist irgendwie ist sehr schwammig, da geht's um politische Werbung im Netz, ja? Also Durchsuchung von Presseredaktionen, das ist wirklich der ultimative Schlag gegen die Pressefreiheit. Und das ist dann so, die zum Beispiel von der Netzagentur kommen dann Leute und sagen, klopfen bei News an und sagen, weg da, wir durchsuchen euch. Das geht, das ist Modell Stalin und das funktioniert. Modell Stalin ist auch ganz schön zu sehen an dem von mir sehr geschätzten Kollegen Patrick Barb. Ja? Der hatte vorgestern einen Appell von ihm initiiert gegen die EU-Sanktionen von Jacques Beau vorgestellt. Wir erinnern uns, Jacques Beau ist der ehemalige Geheimdienstoffizier, der bei der NATO und bei der EU gearbeitet hat, ein hochqualifizierter Analyst, Militäranalyst, der auch spannende Bücher geschrieben hat. Und der für unliebsame Fakten von der EU sanktioniert wurde, in Brüssel sitzt, nicht an sein Geld kommt, niemand darf ihm helfen, er darf nicht ausreisen in die Schweiz, wo er herkommt. Also das ist schon wirklich krass. Jedenfalls hat Patrick diesen Appell initiiert. Daraufhin wurde sein X-Account eingeschränkt. Also der war zwar noch da, man konnte auch drauf, aber es stand Warnung, dieser Account ist vorübergehend eingeschränkt. Ungewöhnliche Aktivitäten und so. Der ist übrigens jetzt wieder frei, aber der Appell ist auch gesperrt inzwischen. Der ist, glaube ich, nicht wieder frei. Ja, ich habe den Eindruck, dass die Zensur und ich glaube, dass Daniel Günther, das ist so einer, der damalige EU-Kommissionspräsident Juncker hat ja mal gesagt, wir schlagen was vor und dann oder wir tun was und dann warten wir mal ab, wie die Reaktionen sind und wenn da nichts kommt, dann machen wir einfach weiter. Und mir kam das so ein bisschen so vor. Das sind jetzt so Vorschläge, die werden jetzt gemacht, dann bewährt sich keiner, dann kommen die in den Köpfen an. Ja, ja, klar, warum sollte denn auch? Ich meine, der Günther hat so absurde Sachen gesagt, wie die Politik halt hätte zur Aufgabe, die Demokratie zu schützen, indem sie diese
unsere
Medien halt.
Demokratie.
Und natürlich, Entschuldigung, unsere Demokratie, das ist ganz klar.
Jedes Jahr wie die Tagesschau.
Weil die würde. Oh, die Replik kam nicht wirklich gut. Die stimmt. Ich war besser, Schatzi. Naja, jedenfalls ist er wirklich der Meinung, dass diese Medien die Politik stören, auch die Koalition einfach stören und in Unordnung bringen und deswegen dürfe man sie abschalten. Also
er hat es ja sogar seinen eigenen Leuten verboten, News zu lesen. Das ist ja das Irre. Da hat er wirklich gesagt und hat sich damit auch zitieren lassen, dass das nicht gelesen werden darf. Ein CDU-Abgeordneter aus seiner Fraktion fragte wohl, seit wann ist das? Ich habe noch nie gehört, dass man sich verbieten lassen kann, was man denn liest. Und dann antwortete Daniel Günther darauf, dann hörst du es halt jetzt.
Wahnsinn. Also bei dieser ganzen Skurrilität und übrigens auch die Selbstverständlichkeit, dass man sich traut, sowas zu sagen und dass Herr Lanz da gar nichts zu sagt, das ist auch völlig irre. Aber für mich...
Na, er war schon verwundert.
Aber er hat jetzt nicht, also ich habe nicht gesehen, dass er irgendwie Einhalt geboten hätte, diesem völligen Wahn, diesen Mann unter dieser Diktatur, das ist ja fast ein Diktator, was er da erzählt hat, wirklich irre. Aber was jetzt ganz ernsthaft und was ich auch wirklich bedrohlich finde, ist, mit solchen Sätzen in aller Öffentlichkeit gesagt, schafft er den fruchtbaren Boden für dumme irgendwelche Wichtigmacher, um Gewalt auszuüben gegen genau die, die er kritisiert. Für mich schafft das eine Basis sozusagen, dass irgendwelche durchgeknallten Ultralinken sagen, ja, schmeißen wir doch mal Farbbeutel oder Brandsätze oder irgendwas oder schlagen wir jemanden zusammen, nehmen wir einen Hammer in die Hand. Das ist doch genau so, fängt das doch an. Das wird doch, damit will man doch, also wenn man jetzt das unterstützt, was Herr Günther gesagt hat und wenn man jetzt das vernichtet sozusagen, diese Medien, die so furchtbar sind, dann ist man doch auf der guten Seite. Dann darf man doch Gewalt ausüben aus der Position der guten Seite raus. Und das ist das, was ich eigentlich am verwerflichsten daran finde, dass da ein Kanal aufgemacht wird, wo unsere Demokratie plötzlich eine neue Auslegung von Demokratie ist, in der man plötzlich auch Gewalt ausüben kann, gegen welche die andere Meinung haben. Das ist irre.
Copy-Paste Corona. Da war es ganz genauso mit den Ungeimpften. Von oben wurde gesagt, wurden die ja zu vogelfrei erklärt. Und genau das läuft wieder. Ja.
Tja, so ist es. Ich hätte ja nie gedacht, was diese Petition angeht, dass ich mal auf einer Liste zusammen mit Egon Krenz stehen würde.
Ich auch nicht. Das ist der Appell von Patrick Barb für Jacques Beau.
Genau.
Den meinst du.
Dann selbstverständlich. Ich wurde dann gefragt, ob das nicht irgendwie bedenklich sei. Denke, nein, überhaupt nicht. Also egal, was Egon Krenz unterschreibt, wenn es vernünftig ist, das ist kein Grund, sich in irgendeiner Weise zu distanzieren. Er hatte von dieser Distanzierer-Ritas überhaupt gar nichts und finde es im Gegenteil sehr interessant und gut, dass wirklich aus dem gesamten politischen Spektrum und auch allen möglichen ideologischen Welten und so Menschen sich hier klar erheben und sagen, das geht nicht. Ja, und da ist mir Egon Krenz genauso recht wie Roger Waters, der da mit draufsteht oder Menschen, von denen man vielleicht noch nie gehört hat. Ja, insgesamt ein sehr unterstützenswerter Appell, der derzeit bei Open Petition gesperrt ist, aus irgendwelchen vorgeschobenen Gründen, weil das nicht ganz zu erkennen sei, wer das wie unterschreibt, was bei allen
weil, Open ja, Petition... Weil es schon eine andere gäbe, Petition und so weiter. Aber wenn man bedenkt, dass gleichzeitig Patrick Barbs Account eingeschränkt wird, dann sieht man, dass das nur vorgeschoben ist.
Vor diesem Namen Barb, ich glaube, den muss ich auch mal hier auf so eine Liste schreiben, so wie Uschi auch. Also Patrick Barb ist sicherlich auch ein heißer Kandidat für weitere EU-Sanktionen, wenn man überlegt, dass über Roger Köppel ja schon so philosophiert wird oder gesprochen wird bei der EU. Ich denke mittlerweile, je mehr die da auf irgendwelche Listen setzen, desto besser. Ja, denn dann wird noch dem Letzten klar, was für ein faschistisches Terrorregime diese Brüsselbande ist. Vielleicht, manche brauchen es noch, denn nicht alle wollen es so richtig sehen. Denn sie machen ja derartig schamlos weiter und so offenkundig. Apollonius berichtet beispielsweise, die Bundesregierung plant nun auch eine deutliche Ausweitung der Befugnisse des Bundesnachrichtendienstes. Der deutsche Auslandsgeheimdienst eigentlich, Ausland, wird künftig nicht nur mehr Datenströme überwachen dürfen und das deutlich länger, sondern auch ohne Zustimmung der Plattformen Meta, X, Google und aller anderen auf deren Computer und Daten zugreifen können. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, der der Süddeutschen Zeitung, dem WDR und NDR vorliegt. So wird der Nachrichtendienst künftig umfassende Befugnisse für Hacking-Operationen erhalten, bei Plattformen und Diensten, die die Kooperation mit deutschen Behörden verweigern und keine Daten herausgeben wollen. Dies dürfte der BND dann legal hacken, offiziell nur dann, wenn es für die, Zitat, strategische Aufklärung notwendig ist. Lustiger Zufall nebenbei, nichts hat ja mit irgendwas zu tun. Gerade X verweigert seit Monaten den deutschen Regimeagenten, kann man sagen, die Herausgabe von persönlichen Daten, wenn die wegen solcher Dinge wie Majestätsbeleidigung oder irgendwelche anderen Sachen ermitteln. Und dass das jetzt zeitlich zusammenfällt, Boris, ist garantiert absoluter Zufall. Das wäre ich bereit zu garantieren.
Ich bin also 100% sicher. Ich kann nur jedem raten, übrigens in diesen ganzen komplexen Zusammenhängen, ich kann nur jedem raten, sich genau zu überlegen, gegen wen er wann wie wettert. Weil am Ende ist dann die Frage, ob dich Putin rettet, hier Ching Chang Chong oder Trump. Und da muss ich ehrlich sagen, meine Wahl ist dann doch wieder relativ einfach.
Ah ja, und die wäre?
Ja, ich würde mich lieber von Trump retten lassen.
Du auch? Ah, ich sehe jetzt beide, wir beide Zehlendorfer, die zusammen in einem Blackhawk mit Nike-Trainingsanzügen sitzen und Richtung in den Sonnenuntergang fliegen.
Nein, wir haben den Bademantel an. Wir haben den Bademantel an und bekommen dann aus dem Reservoir der Retter, bekommen wir einen Jogger. Wir werden erstmal im Bademantel. Wir sitzen ja hier im Bademantel.
Ach so. Ja, gut. Auch das, Boris, für dich trage ich auch Bademantel, ein paar Sekunden, um mit dir zusammen dann irgendwo hinzufliegen. Derweil, ja, Milena, da musst du gar nicht eifersüchtig sein. Wärst du ein bisschen netter gewesen.
Das Nest in Zehlendorf. Ich sehe es schon vor mir.
Leider nicht. Meine Liebesfester in Zehlendorf, die sind alle abgebrannt mittlerweile. Zehlendorf, da ist nicht mal mehr Strom. Derweil übrigens ist noch ein bisschen was übrig für Herrn Weimer. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Ja, der Sunny Boy der Bundesregierung, der Medienmeister, der sogenannte Journalist und Publizist, als Staatsminister für Kultur amtiert. Da meldet Tichys Einblick jetzt. Die Bundesregierung finanziert diesem Herrn und der Weimar Mediengroup mit erheblichen Summen den Bums. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung hat Anzeigen bei den Medien der Weimar Mediengruppe in Höhe von 37.000 Euro und ein paar zerquetschten 2023 und 2024 geschaltet. Diese Schaltungen dienten, Zitat, zur Bewerbung des deutschen Fachkräftepreises, so die Auskunft der Bundesregierung. Das Ministerium für Wirtschaft und Energie hat Anzeigen bei Weimar in Höhe von 47.338 Euro geschaltet. Und die dienten zur Information über Förderprogramme im Bereich Industrie und Energie. Genannt werden immer wieder verschiedene Titel, schreibt Tichys Einblick. Doch den Titeln der Weimar Mediengroup ist eines gemeinsam. Sie haben keine Reichweite und Anzeigen bleiben damit ohne Sichtbarkeit und Wirkung. Folgt man dem Reichweitenzählwerk SimilarWeb, dann erreicht das Flaggschiff der Weimar Mediengroup, genannt The European, im September ganze 21.000 Visits. Markt und Mittelstand 35.000 und die elektronisch gefeierte Börse am Sonntag zählt 26.000 Visits. Ja, man könnte das, glaube ich, auch Korruption nennen, Milena.
Ja, das wird mal der Fall Weimar kommt mal in den Schulbüchern als Klassiker der Korruption zu gelten. Ich meine, das ist ja ohne Worte. Und diese wirklich verdammten Medien, die retten den eigentlich auch noch davor. Eigentlich hätte Merz den ja längst rausschmeißen müssen, ja. Also ein Möllemann, ein Gutenberg, die kratzen sich ja am Hintern jetzt. Die sagen, wieso sind wir zurückgetreten? Ja, es gibt ja gar keinen Grund, wenn man sieht, was dieser Weimar so alles kann. Ja, also wir dürfen nicht vergessen, also der hat Autoren auf seiner Seite angegeben, also die angeblich für ihn schreiben, die davon überhaupt nichts wussten, ja. Dann hat er Politiker vermittelt auf irgendwelchen bezahlbaren, wie heißen, was waren das da so? Tagungen?
Gipfeltreffen, genau. So
Gipfeltreffen, genau, wo Leute viel Geld bezahlt haben, damit sie durch einen Weimar vermittelte Politiker in einem Hinterzimmer treffen durften und irgendwas besprechen konnten. Also das ist schon so offensichtlich. Und daran sieht man auch, dass es so offensichtlich ist, sie kacken uns auf den Kopf.
Und ja? In den Kopf, ja.
Und in den Kopf, und es ist ihnen völlig egal, dass wir es merken.
Ja.
Und sie aber dann wiederum sich furchtbar aufregen über Herrn Trump, der das, ich meine, wenn man das beides als Kriminalfall nebeneinander sehen würde, das eine ist doch schäbige Kleinstkriminalität und das andere, das ist doch Rififi. Und ich bin absolut Typ Rififi, ja, wenn es darum geht.
Hey Boris, ich könnte dir nicht mehr zustimmen. Ich sag mal, wir haben meinem wöchentlichen Podcast am Freitags, den ich mit Hermann Menker machen darf, ist ja Trump Dauerthema aus Gründen, und wir sagen schon lange, choose your empire, nicht? Das wird am Ende wird's die Russen, die Chinesen und die Amerikaner sein, der Rest wird dazwischen zerrieben. Und man muss dann pragmatisch sein. Es hat dann nicht mit Liebe zu tun. Es geht dann einfach nur um die Lebensbedingung. Ja. Tja, in der Tat. Und Ähnliches, indirekt zumindest, haben jetzt die Vereinigten Arabischen Emirate auch eingestanden. Denn die Visegrad-Gruppe meldet auf X doch tatsächlich, dass die Vereinigten Arabischen Emirate angekündigt haben, die bisher stattfindende Bezahlung ihrer Bürger für Studiengänge im Ausland einzustellen, zumindest wenn es nach Großbritannien geht. Denn die Vereinigten Arabischen Emirate hätten Angst, dass sich Studenten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in Großbritannien islamisch radikalisieren können. Was lacht ihr denn? Ich weiß gar nicht, warum ihr lacht.
Ist das gut?
Tja, in Deutschland derweil, da geht der Vorwurf eher in die andere Richtung. Da ist die Bild-Zeitung hochgradig empört, zumindest lässt die hochgradig Empörte zu Wort kommen, die über den Vorwurf, dass in der Gelsenkirchener Sparkasse, die ja mit Presse öffentlich sehr wirksam überfallen wurde, wo denen jetzt angeblich hunderte Millionen Euro oder deutlich über 100 Millionen Euro Schadenssumme entstanden sein soll, dass dort eventuell Vermögen von Sozialbetrügern irgendwie im Spiel sein könnten. Gelsenkirchen ist statistisch amtlich gesichert die ärmste Stadt Deutschlands. Es ist also gewissermaßen etwas erstaunlich, dass
Flucht.
Das
ist meine Heimatstadt.
Ja, die Bild schreibt, hohe Bargeldsummen über Jahre gekaufte Goldmünzen und Barren sowie privater Schmuck lagen in den Schließfächern. Die Bora-Bande erbeutete mit ihrem spektakulären Einbruch nach Weihnachten offenbar über 100 Millionen Euro. Für manche Betroffene ist nun ihr gesamtes Vermögen weg. Wie für Opfer Ümüyan Y. Sie sagt, wir haben 5 Kinder, wollten deren Lebenswege und Ausbildung absichern. Auch unsere eigene Altersvorsorge brachten wir seit 30 Jahren zur Bank, also wohlgemerkt zum Schließfach. Seit 30 Jahren haben also ganz normale Durchschnittsdeutsche wie Ümüyan Y in Gelsenkirchen offensichtlich ihr gesamtes Geld in ein Schließfach verbracht und sind nun schockiert, dass man meinen könnte, da hätte wohl Sozialbetrug irgendwie stattgefunden. Und Melina, ein bisschen nährt ja diesen Verdacht die Tatsache, dass die Sparkasse nun ihrerseits von der Polizei durchsucht wurde, als landeseigener Betrieb, von der landeseigenen Polizei, weil die Sparkasse mauert bei den Ermittlungen und nicht sagen möchte, wem denn da die Schließfächer gehörten und insgesamt die Mitarbeit verweigerte. Deswegen kam es jetzt zur Durchsuchung. Da könnte man ja Verdacht irgendwie entwickeln, oder?
Ja, auch Autohändler hätten dort Schließfächer gehabt, habe ich gelesen, die kurzfristig hohe Bargeldsummen für ihre Geschäfte benötigen.
Ah ja.
Das ist ja auch, ja. Ich meine, das, was ja auch schon völlig verrückt ist, dass diese Gauner 2 Tage lang ungestört Schließfächer aufbrechen konnten, ohne dass irgendwo irgendein Alarm ausgelöst würde. Also das ist schon mal seltsam. Und da gehen ja auch die Anwälte drauf, die mehr wollen als diese 10.000 Euro pro Schließfach. Aber Fun Fact am Rande, die vorletzte Generation der Klimakleber hatte 152.000 Euro Bargeld aus Spenden in einem der Schließfächer. Das hat eine Aktivistin sehr, sehr traurig in einem Video verkündet. Ich habe mich natürlich sofort gefragt, die Frage wurde nicht beantwortet, die hat die sich gar nicht gestellt. Warum war das Geld nicht auf einem Konto, ja? Sondern neben den Einnahmen von Autohändlern, die ja womöglich nicht zur Versteuerung gedacht waren.
Das Hochzeitsgeld. als Hochzeitskind.
Jedenfalls war die sehr, sehr traurig, weil jetzt natürlich das Klima nicht mehr gerettet werden kann. Ne? Das ist hart.
Ich halte das Ganze für sowas wie, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber es ist so ein Sparkassensozialismus. Das ganze Kapital in der Sparkasse, die Gegend drumherum, die Ärmste der Welt. Das ist wie Sozialismus eigentlich. Ja.
Das ist so. Lustiger Fun Fact, die finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Frau Beck, erklärte jetzt im zeitlichen Zusammenhang, man wolle künftig erstens eine neue Strafverfolgungsbehörde für Finanzstraftatbestände und zweitens eine striktere Bargeldobergrenze von 5.000 Euro
einführen. Ach nee.
Lustig, ne?
Mhm.
Irgendwie witzig.
Ja.
Ob dann Schließfächer davon ausgenommen werden, wenn man das Bürgergeld aus Gelsenkirchen irgendwo unterbringen muss. Dann.
Wenn man erstmal den digitalen Euro hat, ist ja auch rausgekommen, dass der ja programmierbar sein soll.
Potzblitz.
Also alle Verschwörungstheorien werden wahr.
Hätte niemand wissen können. Niemand wissen können. Und damit es auch so schön weitergeht, hat die EU jetzt angemahnt, müsse Deutschland endlich Schluss machen mit seinen Grenzkontrollen, die ja derzeit temporär stattfinden. Die Junge Freiheit berichtet, der EU-Kommissar für Inneres, Magnus Brunner von der österreichischen ÖVP, hat die deutsche Bundesregierung aufgefordert, ihre Grenzkontrollen in absehbarer Zeit zu beenden. Diese seien lediglich als Übergangsinstrument vorgesehen gewesen. Temporär heißt zeitlich befristet, betonte der Österreicher.
Nein, der ist schon für Ausweisungen von straffällig gewordenen Migranten und Illegalen.
Ja.
Der ist das schon. Also muss man, wenn man das weiterliest, ne? Also es ist jetzt nicht den Eindruck erwecken, der wolle alle reinlassen. Das ist jetzt keiner von denen.
Nö, aber er will trotzdem, dass die Grenzkontrollen weg sind.
Ja, er möchte dass das große EU-Asylsystem endlich durchsetzen. Ja.
Das wird's retten, natürlich.
Natürlich,
EU wird natürlich die Migration dann endlich, die Invasionsmigration endlich umkehren. Ja, kann man drauf warten, kann man drauf hoffen, darf man gerne tun. Und während man so hofft, da wird's vielleicht noch mal kalt, auch wenn man außerhalb von Berlin wohnt. Denn, so berichtet auch die Junge Freiheit, mit Beginn des Jahres 2026 sind die Füllstände der deutschen Gasspeicher auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Erfassung vor 15 Jahren. Laut des Verbandes der europäischen Gasinfrastrukturbetreiber befanden sie sich am 5. Januar nur noch auf 53% der maximalen Menge. Normalerweise liegen sie bei mehr als 70%. Tja, Boris, mal gucken, wenn es noch ein bisschen kalt bleibt, dann hätten wir gleich neue Gründe für Schulschließungen. Ganz Deutschland.
Jetzt muss man aber auch nicht immer, ehrlich gesagt, nicht immer so pessimistisch sein und so schlechte Laune machen hier. Das kann doch keiner was dafür, dass jetzt hier, ja mal ganz ehrlich, jetzt Freunde, jetzt wollen wir erstmal unseren Aufenthaltsstatus nochmal hier sichern, den Bademantel nicht anziehen, aber gerade weil es kalt ist draußen. Aber guck mal, da kann doch keiner mit rechnen, dass jetzt hier, gottverdammt, dieser verdammte Winter, klimabedingter Winter hier einbricht. Da konnte keiner mit rechnen. Was, das kann man doch jetzt keinem vorwerfen. Also, Freunde, ganz ehrlich, die Füllstände der Gasspeicher sind so, wie sie sind. Und das Gas ist ja da, es ist nur woanders.
Genau. Du könntest Redenschreiber werden für den deutschen Energieminister. Das
habe ich ja jahrelang gemacht, erfolgreich. Aber dann ist er weg und jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll.
Pro Tag minus 1,3% übrigens. Ne? Also jo, das geht jetzt ganz rapide runter.
Aber da kann, wenn du so eine feste Zahl hast, kann niemand ausrechnen, wann es zu Ende ist, Milena. Zumindest nicht in der deutschen Regierung.
Nee, ach ja, es gibt ja noch so viele schöne Sachen aus der Wirtschaft. Exporte brechen ein. Und also lustigerweise, der DAX hat ja jetzt erstmals die Marke von 25.000 Punkten überschritten. Mhm. Ja? Und gleichzeitig ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen 2026 voraussichtlich auf einem Niveau, wie es das seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr gegeben hat. Ja. Und warum das kein Widerspruch ist, die 40 DAX-Unternehmen erwirtschaften mittlerweile rund 80% ihrer Gewinne im Ausland. Mhm. Wiedersehen, Deutschland.
Ja, nicht nur das, warum der Aktienkurs raufgeht, wenn die ganze Wirtschaft so runtergeht oder der Indexkurs zumindest, das könnte natürlich auch im nackten Geld erfahren, wenn Hermann jede Woche die Weltwirtschaft erklärt. Relativ paralleles Ereignis auch in anderen Ländern übrigens, in das passiert. In Venezuela übrigens ist der Aktienmarkt auch hoch nach der Invasion. Das ist nicht unbedingt ein Indikator für gute Lebensumstände für die breite Masse, so viel kann ich verraten. Und Apollo News berichtet, der Arbeitsmarkt in Deutschland, noch gibt's ihn, kann man auch positiv sehen, dass es ihn noch gibt, der sei unter massivem Druck. Die Zahl der arbeitslosen Geldbezieher steigt um 10%. Zum Jahresende steigt die Zahl der Arbeitslosen auf 2,9 Millionen. Die Quote liegt nun bei 6,2%. Und nach Angaben des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung lag die Zahl der von dir schon angesprochenen Insolvenzen, Melina, bei 17.600. Und selbst im Zuge der Finanzkrise 2009 sei es weniger gewesen. Besonders stark sei der Anstieg im Hotel- und Gastgewerbe gewesen. Auffällig viele auch im Bereich Bauen.
Ja, und Chemie, ne? Also das belgische Chemieunternehmen Domo Chemicals stellt an seinen drei deutschen Standorten den Betrieb ein. Kein Geld mehr. Zalando hat seinen Standort Erfurt oder will jetzt seinen Standort Erfurt beschließen. Da sind immerhin 2700 Menschen beschäftigt. Und wenn die Firmen, die gerade im Ausland bauen, also in den USA, in Polen, in Tschechien, in Ungarn, in China, wenn die ihre Werke da fertig gebaut haben, dann werden Hunderttausende weitere Menschen freigestellt werden. Und selbst die Deutsche Industrie- und Handelskammer warnt inzwischen vor einer verstärkten Abwanderung heimischer Unternehmen ins Ausland. Also wenn solche Verbände warnen, dann ist das Ding schon ganz im Keller.
Dann kam der Hamburger Bürgermeister, den wollen wir hier nicht vergessen.
Oh.
Denn im Rahmen der Klimaneutralität dieser freien und Hansestadt Hamburg hat er doch jetzt mal erzählt, weil er muss ja mal sagen, ob wir auf dem Kurs sind, und hat er gesagt, jawohl, wir sind auf dem Kurs, die Industrie hat ja super gearbeitet. Ja, der CO2-Ausstoß der Industrie ist massiv nach unten gegangen, seit 1994. Nur mit dem Autoverkehr, da hapert es noch ein bisschen. Jetzt guckst du ein bisschen in die Zahlen rein und stellst fest, das Kraftwerk in Moorburg haben sie ja niedergerissen. Das ist natürlich weg, und die ganzen Pleitefirmen noch dazu. Dann erklärt sich auch, warum die Industrie so erfolgreich CO2 vermieden hat sozusagen, weil sie einfach nicht mehr arbeiten. Und das mit dem Autoverkehr, das hat gar nicht geklappt. Nein, weil die Elektromobilität in Hamburg nicht klappt, weil man nämlich hier nicht genug Ladesäulen installieren kann, weil das Stromnetz gar nicht dafür geeignet ist. Und dann stellen die sich hin und erzählen das als erfolgreich, wir sind auf dem Kurs. Die wissen, dass sie gegen eine Mauer fahren, dass das Blödsinn ist, und sagen es trotzdem. Irre.
Weißt du eigentlich, was auf Kärntnerisch Tschentschen heißt? Also Tschentscher ist ja euer Boss da, euer Rathausbesetzer.
Genau. Der ist ein Gesundheitsexperte übrigens. Der ist derjenige, der ja erfunden hat, dass man, wenn man mit der Maske um die Alster läuft, dass das wie Höhentraining ist. Kein Witz.
Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Der ist ja, glaube ich, in ganz viele Dinge verstrickt. Aber Tschentschen auf Kärntnerisch heißt sowas wie jammern, sich dauernd beschweren, so rumtschentschen halt.
Okay, nee. Schon, das ist ja Tschentscher. Das ist ja super.
Ja, ich muss ja immer bei diesen Meldungen, von dir zuletzt zitierten, die IHK-Meldung an die berühmte, bei mir weltberühmte Szene von Pat Spencer und Terence Hill denken, die ich schon oft zitiert habe, wo da schon alles niedergeprügelt war von Spencer und Hill. Alle Bösewichte waren schon K.O. gehauen, und dann läuft der Deppenbösewicht noch rein. Chefchen, wir müssen mächtig aufpassen. Das sind zwei mächtig verdächtige Typen unterwegs, die könnten uns schaden. So kommt mir die deutsche Industrie- und Handelskammer vor. Sie warnen vor verstärkter Abwanderung ins Ausland. Das ist schon erstaunlich, da jetzt vorzuwarnen. Ich meine, das entzieht sich fast jeder Karikierung. So weit sind wir schon. Es fällt einem nichts mehr ein, um diesen Irrsinn noch zu beschreiben. Da machen wir doch einfach Schluss, würde ich sagen, wenn es so weit gekommen ist. Irgendwas sagt mir, nächste Woche haben wir auch wieder Grund, das doch nochmal zu erwähnen. Aber bis dahin gilt, was ich schon so oft sagen musste, unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand, und sie werden alle nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser wird uns von den Verbrechern der herrschenden Parteienkorruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz Blackrock und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor. Ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch. Boris Brandt und Milena Preradovic. Das war Nummer 224 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern sage ich herzlichen Dank und euch allen wünsche ich ein wunderbares Wochenende.